Ja, das, ich weiß nicht, wo die, das Mädchen hier ist, die vorhin gebetet hat. Ja, ich möchte über eine Begegnung mit Jesus heute Morgen sprechen. Und zwar, als Jesus die Witwe von Nain begegnet. Die eine Situation ganz verändert hat. Und dazu möchte ich aus Lukas 7, 11 bis 17 lesen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dazu aufsteht. Wir machen das so in Helsinki und das wäre auch schön, wenn wir das hier machen. Wir lesen das da zusammen, aber ich habe es jetzt nicht auf dem Bildschirm. Bald darauf zog Jesus in die Stadt Nain weiter, begleitet von seinen Jüngern und einer großen Menschenmenge. Als er sich dem Stadttor näherte, kam ihm ein Trauerzug entgegen. Der Tote war der einzige Sohn einer Witwe gewesen und zahlreiche Menschen aus dem Ort begleiteten die Mutter zum Grab. Als der Herr die Frau sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Weine nicht, sagte er zu ihr. Er trat näher und berührte die Bahre und die Träger blieben stehen. Und Jesus sagte zu dem Toten, junger Mann, ich befehle dir, steh auf. Da richtete sich der Tote auf und fing an zu sprechen und Jesus gab ihn seiner Mutter zurück. Alle waren voller Ehrfurcht, sie priesen Gott und sagten, ein großer Prophet ist unter uns aufgetreten. Gott hat sich seines Volkes angenommen. Die Nachricht von diesem Ereignis verbreitete sich im ganzen jüdischen Land, sogar in allen umliegenden Gebieten, sprach man von Jesus. Amen. Ja, in unserer Gemeinde in Helsinki haben wir in diesem Frühjahr dieses Jahres eine ganze Reihe von Begegnungen mit Jesus durchleuchtet und davon möchte ich heute eine mit euch durchgehen. Begegnungen mit Jesus. Bei den Begegnungen mit Jesus ging es einmal um Petrus, bei diesen Geschichten, die wir durchgegangen sind, der Jesus verleugnete und dann sein Herz brach. Oder die ausländische Frau am Brunnen in Samaria, die durch Worte des Mitgefühls verwandelt wurde. Und dann um Maria oder den neidischen und gierigen reichen Mann, der eine größere Scheune bauen wollte, weil er so viel Reichtum hatte. Oder es ging um den kranken Mann, der zu Jesus kam und geheilt wurde. Oder einfach nur um diese verwandelnde Unterhaltung während einer geheimen Nachtschicht mit Nikodemus. Auch haben wir andere Geschichten durchgenommen, zum Beispiel von den neuen Geheilten, die nicht zurückkamen und Danke gesagt haben. Oder dass wir alle so werden müssen wie Kinder, als Erwachsene. Und dann sprachen wir auch noch über den Jungen, der seine paar Brote und seine paar Fische gegeben hat, damit 5.000 und mehr satt geworden sind. Und heute möchte ich einfach über diese Witwe sprechen. Wenn man die Geschichte liest, merkt man, dass es eine Geschichte ist voller Mitgefühl und der absolute Beweis ist, dass Gott den Tod nicht mag. Auch wenn er seit diesem verhängnisvollen Biss in diese verbotene Frucht damals im Garten Eden zum Leben gehört. Damals an diesem Schabbat, kurz vor Abend, als Gott eigentlich schon längst aufhören wollte zu arbeiten. Und sie zeigt uns, dass Gott nicht möchte, dass Menschen in Armut leben und abrutschen und dass er alles tut, um solche traurigen Umstände zu vermeiden und dass er uns ermutigt, auch dasselbe zu tun. Sie zeigt uns, dass Gott ein Gott des Mitgefühls ist und mit uns trauert, auch wenn er weiß, dass wir eines Tages als Folge dieses dieser verhängnisvollen Tat von Adam und Eva sterben müssen. Jo, als Nebeninformation möchte ich euch daran erinnern, wie die Gesellschaft damals in Israel war oder in der Zeit, in der Jesus lebte. Und dass das auch damals nicht viel anders war als heute. Wir können in der Bibel lesen, dass es zwei Gruppen von Menschen gab. Die Sadduzäer und die Pharisäer. Und die Sadduzäer sind die, so wie die meisten heute in unserer Gesellschaft, die nicht an eine Auferstehung von den Toten glauben. Und für sie ist die Seele nicht unsterblich und es gibt kein Leben nach dem Tod und keine Belohnungen oder Strafen. Und ja, sie hatten sogar die Mehrheit im Sanhedrin, dem obersten Gericht. Und ja, so beeinflussten sie auch viele in der Gesellschaft. Und dann gab es aber die Pharisäer, die jedoch glaubten an das Leben nach dem Tod und so auch Gamaliel, der Lehrer von Paulus und auch ein großer Teil des jüdischen Volkes ihrer Zeit glaubte wohl daran. Und wenn man so die Evangelien betrachtet, dann scheint es so, dass zumindest ein Jünger den Überzeugungen der Sadduzäer wenigstens ein wenig zugeneigt war. Und vielleicht nicht ganz so militant, wie die Sadduzäer war, aber sehr zögerlich war und misstrauisch. Und ich denke mal, dass ihr wisst, von wem ich rede, oder? Der Thomas. Der Thomas war abwesend, als Jesus den Jüngern nach seiner Auferstehung erschien und als die anderen ihm erzählten, dass Jesus da gewesen war, sagte er, wenn ich nicht in seinen Händen die Male der Nägel sehe, werde ich niemals glauben. Ja, und so laufen viele hier durch unsere Zeiten. Und er war irgendwie so ein Art Realist, wie man heute sagen würde, und glaubte nicht an Märchen und wollte einfach Fakten sehen. Und wenn etwas nicht so war, wie er sich das vorgestellt hat oder nicht verstehen konnte oder vorstellen konnte, waren seine Fragen ziemlich direkt. Ich weiß auch nicht, ob Thomas bei dieser Gelegenheit jetzt hier in der Stadt Nein anwesend war, aber es könnte gut sein, dass er nicht da war. Und er war wahrscheinlich auch nicht bei der Gelegenheit anwesend, als Jesus Lazarus vom Tod erweckt hat. Jedenfalls bekommt man den Eindruck nach der Auferstehung von Jesus, dass er immer noch Zweifel hatte, obwohl er schon eigentlich hätte mindestens zwei Auferstehungen sehen müssen. Aber das nur so als kleine Randbemerkung. Ja, die Stadt Nein liegt im südlichen Galiläa. Ich weiß nicht, einige von euch waren schon mal in Israel. Und ist nicht weit entfernt von Nazareth und der heutigen modernen Stadt Afula. Und wahrscheinlich lebten dort ein paar hundert Menschen zu jener Zeit. Und unter ihnen war diese Witwe, die nur einen Sohn hatte. Und wir wissen, dass Witwen in der Bibel einen besonderen Status genossen. Es gibt zahlreiche Vorschriften in der Bibel, um Witwen und Waisen zu kümmern und zu vermeiden, ihre Situation auszunutzen, in der sie keinen Ehemann oder Vater haben, der sie beschützt. Witwen waren sogar höchstwahrscheinlich leicht von der Bevölkerung zu erkennen, da sie ein bestimmtes Kleidungsstück trugen, vielleicht etwas Dunkles. Wir kennen das zum Beispiel in südlicheren Ländern, in Portugal zum Beispiel, wo ich mehrere Jahre gelebt habe, trugen Witwen immer schwarze Kleidung und schwarze Kopftücher. Möglicherweise auch hier in Israel. Zumindest während der Trauerzeit trugen Witwen ein solches Kleidungsstück. Und wie das vor sich ging, können wir auch in 1. Mose 38, 14 lesen. Ich will das jetzt nicht durchlesen, aber dort steht beschrieben. Und jetzt hat diese Frau sowieso schon einen schweren Verlust erlitten. Ihr Mann war nicht mehr. Und vielleicht war es ein Unfall, vielleicht wurde er plötzlich krank oder ist bei einem Kampf mit den römischen Besatzern gefallen. Und jedenfalls ist sie alleine geblieben mit dem einzigen Sohn. Und jetzt stirbt er auch noch und wir wissen nicht, was zu seinem Tod geführt hat. Vielleicht war es auch eine Infektion oder irgendwas anderes, ein Unfall. Jedenfalls alle Gebete haben nicht geholfen und jetzt ist er tot. Und sie ist ganz allein. Und was jetzt? Vielleicht war sie ganz allein zu Hause und sie legte den toten Körper auf den Boden ihres kleinen, bescheidenen Hauses und kämmte sein Haar ein letztes Mal. Vielleicht zog sie ihm noch die besten Kleider an, die sie finden konnte, und legte ihn dann in einen Weidenkorb. Das war typisch für damals. Und dann legte sie sein Gesicht nach oben und faltete seine Hände. Sie wusste, was zu tun war. Sie hatte das schon einmal gemacht mit ihrem Mann. Und dies war definitiv kein Moment, um freudig zu sagen, ja, ich habe das Gender schon, ich habe das schon gemacht. Nein, dies war definitiv ein Moment tiefer Trauer. Und sie war nicht nur eine Witwe, sie hatte keine Kinder mehr. Und das bedeutete ein Leben in Armut in dieser Gesellschaft. Besonders jetzt unter der römischen Besatzung. Als ihr Mann starb, hatte sie noch Trost in ihrem Sohn, der sich um sie kümmern konnte. Aber jetzt war auch er weg. Und sie hatte keine gesetzlichen Rechte mehr auf Eigentum und müsste ihr Leben von dem bestreiten, was die Leute ihr bringen würden in dieser kleinen Stadt. Sie wurde ein Wohlfahrtsfall, so wie viele heute auch in unserer Gesellschaft. Und vielleicht musste sie nicht in den Straßen betteln gehen und sitzen, aber es war sehr nahe dran. Und wie immer und auch heute, wenn so etwas passiert, wenn das einzige Kind stirbt und du alleine bist, fragen die Leute, warum? Warum passiert ihr das? Wahrscheinlich, wie es typisch in der jüdischen Gesellschaft damals war, spekulierten sogar einige und über eine mögliche Sünde, die sie vielleicht begangen haben könnte und die diese Strafe über sie brachte. Aus menschlicher Sicht hatte sie definitiv keinen Grund und keine Gunst in Gottes Augen. Sie muss etwas falsch gemacht haben, sagten sie, und jetzt hat sie alles verloren. Nach jüdischer Tradition finden Beerdigungen innerhalb von 24 Stunden statt, nachdem der Tote, nach dem Todeszeitpunkt. Und das ist ein Zeichen des Respekts dem Toten gegenüber. Es steht auch so im 5. Buch Mose 21, 23. Und in den alten Zeiten wurden damals Beerdigungen hauptsächlich am Abend abgehalten, etwa so um 6 Uhr, kurz vor Sonnenuntergang. Und ich weiß nicht, warum das so ist, aber vielleicht war das aus der Tradition eine Erinnerung daran, aus dem Garten Eden, aus dem Leben ausgeschlossen zu werden, in einen Zustand des Todes außerhalb dieser Welt, der Dunkelheit und außerhalb unserer Gesellschaft. Ich weiß es nicht genau, aber es ist zu vermuten. Und die Zeremonie war einfach und schnell. Und die Männer kamen, um den Weidenkorb mit ihrem Tod zu tragen, mit ihrem toten Sohn zu tragen. Und dann kamen auch professionelle Trauernde dazu, Freunde und Nachbarn. Und alle begleiteten sie auf dem Weg zum Grab. Und in diesen kleinen Städten wie Nain würden höchstwahrscheinlich alle zur Beerdigung kommen. Es war also eine ziemliche Menge an diesem Abend. Und nun kommt Jesus nach einem langen Weg aus Kapernaum, etwa 50 Kilometer entfernt, wo er am Tag zuvor den Diener vom Zenturion geheilt hatte. Und wieder kommt eine ganze Menge Menschen mit ihm mit. Und beide Menschenmengen treffen jetzt an diesem Abend aufeinander. Die eine, die trauernde Menge, und die zum Friedhof geht, und die andere, die Jesus folgt. Und sie treffen sich am Eingangstor der Stadt. Und vielleicht sind es jetzt ein paar tausend Menschen. Ich weiß es nicht. Jedenfalls liest man öfter, dass Tausende Jesus folgten. Und natürlich sieht Jesus sofort, dass es sich um einen Trauerzug handelt. Er sah die Trauernden, lesen wir. Und wahrscheinlich trugen alle dunkle Kleidung, wir wissen es nicht. Aber unter all diesen Menschen sieht Jesus die trauernde Witwe. Er hat ein Auge für die Gebrochenen, für die Schwachen, für die Verletzlichen und für die Verzweifelten. Er ist nicht jemand, der losgelöst von seiner Gesellschaft lebt. Und er ist Teil davon. Er weiß, wer leidet. Und er verschließt seine Augen nicht vor den Tatsachen. Er läuft nicht weg und er kommt nicht mit coolen Vorschlägen oder Ideen oder ja, guten Ratschlägen. Nein. Und die Frage, die wir uns heute stellen müssen, haben wir dieses Auge für unsere Umwelt? Jesus hat Mitgefühl und mit dieser Witwe und spricht sanft zu ihr: Weine nicht. Auch wenn wir es nicht gleich verstehen, er hat konkrete Lösungen für die Bedürfnisse, denen wir begegnen. Und er sah diese trauernde Witwe und unter all diesen Trauernden und auch ja professionellen Trauernden. Und er verstand sofort, dass dies eine aufrichtige Trauer war, um einen großen Verlust. Der einzige Sohn einer Witwe, der gerade ins Grab getragen wird und seine letzte Ruhe finden soll. Wir lesen in dieser Passage, dass Jesus sie sah. Und als er sie sah, hatte er Mitleid mit ihr. Sein Herz ging zu ihr, die Liebe Gottes seines Vaters ging zu ihr. Und er verstand sofort, was sie durchmachte. Jesus mit den Augen seines himmlischen Vaters war in der Lage, die innersten Gefühle der Menschen zu sehen. Auf die gleiche Weise, wie er die Frau am Brunnen da in Samaria sah. Auf die gleiche Weise, wie er wusste, dass sie 5 Ehemänner hatte und derjenige, den sie jetzt hatte, nicht ihr eigener war. Genauso sah er diese Witwe und wusste, dass sie keinen anderen mehr hatte, der sich um sie kümmern könnte. Und sie würde ein Leben in Armut führen. Und ich denke, Jesus war zu Tränen gerührt an diesem Abend, als er sie sah. Und er war tief bewegt von dieser Szene und Jesus fühlte ihren Schmerz. Jesus geht über zum Handeln und er kann nicht stillstehen und zusehen, wie Menschen leiden. Und so geht er direkt auf sie zu und sagt: Weine nicht. Natürlich hätte er auch direkt zu dem Weidenkorb gehen können und zu den Trägern und den Toten auferwecken. Aber Jesus ist in erster Linie eine Person mit Gefühlen und kommt zuerst zu dir und zu mir, genau wie er in diesem Moment zu dieser Witwe geht und sie zuerst beruhigte mit: Weine nicht. Er kümmert sich um die Lebenden, um uns, nicht um die Toten. Erst dann tut Jesus, was er tun muss, und in dieser Situation endloser Verzweiflung etwas umzukehren. Zuerst gibt Jesus Hoffnung. Wir müssen aufhören zu weinen. Wir müssen tun, was er von uns will. Und dann kommt Frieden. Dann kommt Ruhe. Dann kommt Freude. Dann kommt sein Wunder. Jesus hat die ganze Situation unter Kontrolle, die ganze Zeit. Aber wir müssen verstehen, dass auch wir etwas tun müssen. Und was auch immer deine Situation heute ist, er sagt zu dir, weine nicht. Ich weiß nicht, ob wir uns vorstellen können, was in diesen Minuten dort vor Sonnenuntergang passiert und was diese lange Nacht für diese Witwe bedeuten würde. Und eine Menge auf dem Weg zum Friedhof, die andere, die sie einfach vorübergehen lässt. Und dann kommt Jesus und berührt endlich die Bahre. Und die Träger bleiben stehen. Er sagt kein Wort. Er führt die Menge an und sieht die trauernde Witwe in der anderen Menge und hat unendliches Mitgefühl und jetzt handelt er. Zuerst sagt er, nicht zu weinen, und dann stoppt er diesen Trauerzug, diese Prozession, und jetzt wird Jesus zum Mittelpunkt. Und wahrscheinlich fragen sich viele nur, was macht er denn jetzt da? Was ist jetzt los? Und warum hält er alles an? Und wir müssen doch jetzt den Toten ins Grab bringen. Aber Jesus schreit nicht, er ruft nicht laut. Allein seine Autorität reicht aus, dass alles stehen bleibt. Und er berührt einfach den Weidenkorb und sagt, nichts erstmal. Und die Träger bleiben stehen und dann spricht er zu dem Toten und sagt, junger Mann, ich befehle dir, steh auf. Und was passiert? Dauert es lange? Nein, der Tote setzt sich auf und beginnt sofort zu sprechen. Und während die meisten Zuschauer wahrscheinlich diesen jungen Mann direkt anschauen und auf einmal viele Fragen hatten, wie es eigentlich ist, von den Toten aufzuerstehen und oder wie es ist, wenn man tot ist, hat Jesus nur eine Person im Sinn, die Mutter, die Witwe. In dieser Begegnung mit Jesus stand die Witwe die ganze Zeit im Mittelpunkt von Jesus. Jesus sah nicht und hatte kein Mitleid mit dem toten Sohn, überhaupt nicht. Er dachte nicht, oh, was für eine Tragik, was für eine Tragödie, so ein junger Mann und schon so früh tot. Nein, Jesus sah die Frau und hatte Mitleid mit ihr und nur ihretwegen erweckte er ihren Sohn zum Leben und er gibt ihr den Sohn zurück. Jesus sah, dass sie Armut gegenüberstehen würde und er wollte ihr Lebensqualität zurückgeben und jetzt konnte sich ihr Sohn wieder um sie kümmern. Er konnte sogar heiraten und wer möchte nicht einen Toten, einen von den Toten auferstandenen heiraten. Und er könnte Kinder haben und die würden sich um sie sorgen und so weiter und so fort. Jedenfalls, sie hatte wieder eine Zukunft. Und wie bei allen Begegnungen mit Jesus, können wir während seines Dienstes ein klares Muster erkennen. Jesus schaut, Jesus hat seine Augen immer weit offen. Er sieht das Elend und Jesus hat Mitleid. Und dann handelt er. Er schaut und sieht weiterhin, hat auch heute noch Mitgefühl und handelt wunderbar. Aber wir haben vielleicht heute viel mehr Schwierigkeiten, das heute so zu sehen. Diese Menschen damals, die sahen damals die Dinge mit ihren eigenen Augen. Und wir müssen oft Dinge durch Glauben sehen. Jedenfalls sagt man uns das so. Und vielleicht ist es so, dass wir heute keinen Job haben und nicht wissen, was wir tun sollen oder wo man Arbeit finden kann oder wie wir unsere Familie durchbringen und ernähren. Und leider können wir auch heute nicht so neben Jesus persönlich sitzen oder stehen und ihn sagen hören, weine nicht, mach dir keine Sorgen. Wir müssen uns hinsetzen und Gott unsere Sorgen, unsere Ängste, unsere Befürchtungen erzählen. Wir müssen stark sein und der leisen Stimme seines sanften Flüsterns zuhören, die uns sagt, weine nicht. Das Mitgefühl, das Jesus für diese Witwe von Nain hat und sein Mitgefühl für dich heute Morgen in deiner Situation sind genau dasselbe. Er sagt dir auf der gleichen Weise, weine nicht, sei stark. Und dann kommt Ruhe, dann kommt Frieden und der Sieg bahnt sich seinen Weg in dein Leben und langsam wird dein Glaube wachsen. Ich weiß nicht, was du heute durchmachst. Ich weiß nicht, ob du trauerst und Sorgen und Ängste hast, wie diese Witwe damals. Aber Jesus schaut dich an und Jesus sieht dich an. Er sieht dich. Er hat Mitgefühl mit dir und will für dich handeln. Wir können in den Begegnungen mit Jesus, die ich auch am Anfang schon erwähnt hatte, sein Mitgefühl in so vielen schwierigen Situationen sehen. Und sein Mitgefühl endet dort nicht. Was auch immer deine Situation heute ist, nimm dir Zeit mit Jesus. Setz dich neben ihn und erzähle ihm deine wirklichen Sorgen. Und dann höre auf die sanfte Stimme seines Geistes, die in deine Situation spricht. Lass ihn zu dir sprechen und lass deinen Glauben wachsen, während er tröstende Worte flüstert. Er liebt dich viel, viel mehr, als es sich jemals jemand vorstellen kann. Und er will in deinem Leben handeln. Es mag nicht so sein, wie du dir das vorstellst und wie du willst, dass er handelt. Aber er wird aus einer echten Liebe und reinen Liebe zu dir handeln und auf eine Weise, die deinen Glauben wachsen lässt und dich darauf vorbereitet, eines Tages bei ihm zu sein im Himmel. Amen.